Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Kann man denn jemanden trösten, indem man ausdauernd erklärt, dass man gerade nicht trösten kann? Das Problem wird uns beschäftigen in dieser Stunde bei einem genauen Lesen dieses Songs hier.
Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten.
Ich würde dir gern deine Angst nehmen, darum geht's in einem Song von Felix Kummer. Und diesen Song tun wir in den Deep Reading Apparat von Florian Werner in einer halben Stunde etwa. Madame Tschö und die Monster, das ist der Titel eines neuen Comicbuches, das gerade im Entstehen ist. Das Buch erzählt von einer Entführung nach Nordkorea, die es tatsächlich gegeben hat. Und es erzählt von mythischen, eisenfressenden Monstern. Dieses Comicbuch ist so vielversprechend, dass es schon mit dem Comicbuchpreis der Berthold Leibinger Stiftung ausgezeichnet wurde. Ganz wichtiger Preis in der Comic-Szene ist das. Und der geht an die Zeichnerin Cherie Domingo und den Autor Patrick Späth. Mit den beiden bin ich jetzt verbunden. Seien Sie willkommen. Guten Tag.
Hallo.
Hallo.
Die Geschichte, die Sie da erzählen in Madame Tschö und die Monster, die klingt sehr, sehr spannend. Es geht um eine Entführung einer Schauspielerin und eines Filmregisseurs nach Nordkorea. Wer sind denn die beiden, die da entführt wurden?
Also die beiden waren in den 50er Jahren in Südkorea wirklich die Stars in ganz Asien, den Status von Marilyn Monroe mit dem vergleichbar, und haben in kürzester Zeit über 200 Filme gedreht selbst und produziert und ja, waren auch in der Yellow Press überall zu sehen. Und dann ging es bergab. Auch Südkorea wurde ja eine Diktatur und sie haben Ärger bekommen, weil sie haben ziemlich gewagte Filme gedreht, erste Filmküsse gezeigt und dann schlug die Zensur zu und ja, kam in finanzielle Schwierigkeiten und auch die Liebe zwischen den beiden zerbrach.
Und wurden die jetzt nach Nordkorea entführt, um dort Filme zu machen? War das der Hintergrund?
So ist es, ja.
Ja.
Und dazu ist es dann auch gekommen?
Ja, tatsächlich, ja.
Also Kim Jong-il, Diktatorensohn damals, war ganz großer Filmfan, der hat sich jetzt als Künstler gesehen, hatte über 15.000 Filmrollen, ließ auch Filmrollen aus dem Ausland entführen, Rambo und so, das waren seine Lieblingsfilme und auch irgendwelche Softpornos. Und er hat gesagt, Nordkorea muss Filmnation werden, wir müssen die Welt begeistern mit unseren Filmen.
Und diese Entführungsgeschichte, die hat auch ein grandioses Finale. Ich habe das schon so ein bisschen vorgeschmökert in Ihrem Exposé. Können Sie uns von diesem Finale erzählen, wie die beiden dann wieder entkommen sind?
Ja, die beiden haben dann mit der Zeit sein Vertrauen gewonnen und er hat sie auf internationale Filmfestivals fahren lassen. Und die Flucht gelang ihnen dann in Wien. Also sie waren dort auf einem Filmfestival und konnten sich dann mit einer spektakulären Auto-Taxi-Verfolgungsjagd in die amerikanische Botschaft retten. Und dort kam dann erst die ganze Geschichte raus, weil man vorher auch dachte, dass die beiden freiwillig in Nordkorea seien, weil sie ja dort ganz tolle Filme drehen konnten und alle Möglichkeiten hatten. Und dann konnten sie die Tapes veröffentlichen, die sie heimlich gedreht haben mit den Gesprächen mit Kim Jong-il.
Und diese Mitschnitte haben ihre Unschuld dann praktisch bewiesen. Das ist ja eine Geschichte mit vielen Drehungen und Wendungen. Warum dachten Sie jetzt, super Stoff für einen Comic?
Ah, genau wegen dieser Drehung und Wendung, weil es eine sehr bildliche Geschichte ist. Also man kann sie gut erzählen, ohne zu viel auf Innerlichkeit einzugehen. Schöne Schauplätze, die sich auch wechseln, abwechseln, Südkorea, Zeitverlauf von 50ern bis dann zur Flucht 86 in Wien und dann natürlich auch die Monsterebene, da kann man schön bildlich spielen. Also es ist ganz wichtig beim Comic, dass man eine bildhafte Geschichte buchstäblich hat. Im Büro geht es natürlich auch, aber es ist eher unspektakulär.
Das ist gut zu verstehen.
Ja, für mich war das dann auch am Ende der Grund, dass ich mich entschieden habe, mit Patrick an dem Buch zu arbeiten, dass ich dieses Skript mit ihm zum Leben erwecken wollte, weil es ganz anders ist als mein erstes Buch, in dem es sehr viel um Innerlichkeiten geht und Ich fand das eine schöne Herausforderung, Autoverfolgungsjagden und Riesenmonster zu zeichnen. Zur Abwechslung.
Ferngespräch hieß Ihr erstes Buch, Sherry Domingo. Und wie sind Sie jetzt überhaupt auf diesen Stoff gestoßen, diese Entführungsgeschichte Südkorea, Nordkorea? Ist ja alles auch schon ganz schön lange her. Ist einer von Ihnen ein Filmfreak oder wie kam das?
Ja, es kam tatsächlich über einen Film. Ich habe den Film, heute würde man sagen Monster-Trash-Film, Pulgasari gesehen, den die beiden Entführten 1985 in Nordkorea gedreht haben. Ganz verpixelt auf YouTube, also ein paar Kopien haben es dann auch rausgeschafft aus Nordkorea. Den habe ich gesehen und dann habe ich recherchiert, okay, wie war die Entstehungsgeschichte, und dann bin ich auf diese krasse Entführungs- und Liebesgeschichte gestoßen.
Genau, die Liebesgeschichte zwischen den beiden, das ist auch noch eine Ebene mit vielen Verwicklungen. Jetzt stecken aber noch Monster ja in diesem Titel, Madame Chö und die Monster. Sagen Sie uns doch mal, was sind das für Monster, von denen Sie da erzählen?
Also es gibt einmal das Hauptmonster, das ist unser Pulgasari, unser eisenfressendes Monster, das der koreanischen Mythenwelt entlehnt ist. Und es ist am Anfang ganz klein, es ist nur eine Reispuppe und wird dann mit dem Blut der Protagonistin Mina zum Leben erweckt und fängt an, Eisen zu fressen. Und je mehr es frisst, desto größer wird es. Und dieses Monster, es ist die Frage, ob das eigentlich das richtige Monster ist, weil es ist sehr ambivalent. Es ist nicht klar böse oder auch gut. Was ich an dieser Geschichte mag, ist, dass es keinen Helden gibt, der dieses Monster tötet, sondern eine Heldin, die es zähmt und am Ende, ich spoilere die Geschichte jetzt aber nicht. Und dann gibt es noch mehr Monster, die, vielleicht fragt man sich, vielleicht sind das die wahren Monster. Es gibt einmal natürlich den Diktatorsohn Kim Jong-il, der die beiden entführt, der sein Volk hungern lässt und alles Geld für Filme ausgibt. Dann könnte man auch Shin San-ok manchmal als Monster sehen.
Das ist der Filmregisseur.
Das ist der Regisseur, der seine Frau betrügt, sich ein bisschen verführen lässt von dem Diktatorensohn. Und dann gibt es noch einen Ex-Mann von Yuni. Genau, es kommen mehrere Monster in dieser Geschichte vor.
Und das eisenfressende Monster, das ist ja interessant, weil das, also Pulgasari, das frisst ja auch so Werkzeuge, ja, von Nähnadeln bis zu größeren Gegenständen, also quasi die Werkzeuge der menschlichen Zivilisation. Wie verstehen Sie das denn, dieses Auffressen der menschlichen Eisenwelt?
Also wir wollen natürlich die Interpretation den Leserinnen überlassen. Es ist schon so, dass in der Mythenwelt, in der koreanischen, dieses Monster soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit bekämpfen will und auch tut. Und es sieht das Eisen als, ja, es ist sowohl nützlich als auch schädlich in Form von Waffengewalt, Umweltzerstörung, und frisst das einfach in sich hinein, bis es schier so hoch ist, wie ein Hochhaus.
Wird dem Menschen aber auch gleichzeitig zum Verhängnis, weil es auch die Werkzeuge frisst, die sie zur Ernte benötigen zum Beispiel. Mhm, mh. Deswegen ist es sehr ambivalent, dieses Monster. Man kann es gar nicht fassen. So wie viele Monster.
Also ich habe auch schon verstanden, dass die beiden Geschichten ja durchaus zusammenhängen, und unter anderem über das Monstermotiv, also die Entführungsgeschichte und diese mythische Monstergeschichte, die in einer ganz anderen Welt spielt. Wie sieht das denn jetzt aus in Ihrem Comic? Haben Sie dann für diese beiden Haupterzählstränge eine ganz unterschiedliche Gestaltung erfunden?
Die Zeichnungen sind gleich. Also wir wollen die Geschichten, diese beiden Geschichten, damit unterscheiden durch verschiedene Farbschemen, die wir wählen. Der Strich und alles bleibt natürlich der gleiche. Das heißt, sie verschmelzen ineinander, aber werden auch visuell voneinander getrennt gleichzeitig.
Genau, und optisch muss man sich das so vorstellen, wenn der Comic dann mal gedruckt ist. Es ist wie im Film, die Szenen, die Ebenen, die beiden, die wechseln sich ab. Man hat 10 Seiten reale Welt mit der Entführung, dann kommen wieder 8 oder 6 Seiten aus der Mythenwelt. Die sind miteinander verknüpft mit Übergangsszenen, aber sie wechseln sich immer ab.
Mhm. Jetzt ist das Besondere an unserem Gespräch, also wir reden sonst immer über fertige Bücher hier. Sie sind mittendrin jetzt in der Arbeit. Das heißt, mittendrin stimmt auch wieder nicht so ganz. Im Oktober soll dieses Buch erscheinen, aber ich habe vorhin schon von Ihnen gehört, Herr Späth, dass Sie seit über 2 Jahren schon an diesem Stoff sitzen. Tatsächlich hauptsächlich an dieser Geschichte. Ja, so viel Arbeit steckt da drin.
Ja, und ich mag es gerne durchgeplant, wirklich mit einem Skript, also ein Drehbuch und ein Storyboard und dann die Reihenzeichnung. Es gibt ja Comic-Künstlerinnen oder wie Manuele Fior aus Italien, der zeichnet einfach drauf los und weiß noch gar nicht, wie die Geschichte endet. Das ist super Herangehensweise, aber so, das behagt mir persönlich nicht. Und deswegen ganz viel recherchieren und dann so einen Plot entwickeln daraus.
Und ich nehme an, Sie haben den Plot entwickelt und dann ist Cherie Domingo dazugekommen als Zeichnerin. Wie weit sind Sie denn jetzt schon mit Ihrem Teil der Arbeit? Wie viel Prozent haben Sie schon erledigt, wenn Sie das sagen können?
Oh, ich würde gerne sagen 70. Vielleicht ist es aber am Ende noch etwas mehr. Aber ja, also die Arbeit an dem Skript und dann das Skript in ein Storyboard zu übersetzen, das ist eigentlich ein sehr zeitaufwendiger Teil. Und jetzt ist das schon hinter uns. Jetzt sind wir dabei, die Reihenzeichnung anzufertigen. Und da habe ich jetzt ein Drittel schon fertig.
Und das Buch
kann am Ende ganz schnell gehen auch, wenn alles andere steht.
Aber wenn das Buch im Oktober erscheinen soll, haben Sie dann bis kurz vorher noch zu tun am Zeichnen?
Ja, wahrscheinlich werde ich im August und September richtig schwitzen.
Während andere draußen im Sommer rumrennen, sitzen sie und zeichnen. Dann drücke ich die Daumen dafür, dass Madame Tschö und die Monster dieses Buch auf einem guten Weg dann fertig wird. Das neue Projekt von Cherie Domingo und Patrick Späth. Im Oktober wird das erscheinen im Verlag Edition Moderne. Vielen Dank für diesen Einblick in das Buch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Wurfsendung.
Grünberg, Farben und Lacke, guten Tag.
Welche Lilas haben Sie?
Wir haben diese 3. Und? Und?
Ich glaube Nummer 2. Und noch ein bisschen Vibraphon dazu.
Okay, dann so.
Ja, aber noch mehr.
Aber dann ist es türkis.
Egal, noch mehr. 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 Mehr.
Phobie. Amatophobie. Amatophobie. Angst vor Staub. Griechisch Amathos. Der Mensch, so der Bußprediger, ist Staub und wird Staub werden. Staub ist die flüchtigste, der Luft am nächsten stehende Form des festen Elements der Erde. Indem er durch alle Ritzen dringt und sich überall festsetzt, steht er für die Unbesiegbarkeit des Todes und des Verfalls. Wir können so viel Staub saugen oder wischen, wie wir wollen. Er kehrt immer wieder. Er rieselt aus dem Kosmos und wird mit jedem Luftzug neu aufgewirbelt.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Schweizerin Ilmar Racusa, das ist eine wunderbare Lyrikerin. Sie übersetzt außerdem aus dem Französischen, Russischen, Serbokroatischen und Ungarischen. Und sie schreibt immer wieder interessante Essays. Jetzt hat sie über Eleganz geschrieben. Und diesen Text hat die Kritikerin Manuela Reichert für uns gelesen. Hallo, guten Tag.
Guten Morgen.
Eleganz klingt erstmal so ein bisschen unzeitgemäß. Heute wird doch eher über Klima geschrieben, über Gendern, gesellschaftliche Spaltung. Aber Eleganz, was interessiert denn Ilmar Racusa daran?
Naja, genau so beginnt auch dieser Essay. Ja. Der erste Satz sagt eben, ein veraltetes Wort höre ich von allen Seiten. Wer spricht heute noch von Eleganz? Und dann schreibt sie genau darüber, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben doch heute andere Sorgen. Aber das Nachdenken über Eleganz, das Beharren auf Umgangsformen, davon ist die Autorin überzeugt, hilft einem immer. Und sowieso, wenn sich Menschen begegnen, also wenn es in der Gesellschaft Probleme unüberwindbarer Haltung gibt, denn, schreibt sie, Eleganz ist eben weit mehr als modisch geschmackvolles gekleidet sein. Sie meint eben so Gewandtheit, Manieren, Respekt vor sich selbst und vor anderen. Und ich glaube, dieses Wort Respekt zeigt schon, dass das ein Text ist, der sehr gut in unsere Zeit passt, auch wenn es erstmal so veraltet klingt. Ja, wer spricht heute noch von Eleganz?
Jetzt haben Sie schon ein weites Feld aufgemacht von Themen, die da eine Rolle spielen, Mode, Umgangsform. Hat sie da dann Beispiele, an denen sie das genauer fasst?
Ja, sie erzählt in 7 Kapiteln, muss man auch sagen, sie selber ist, wenn man auf Lesungen bei ihr war, immer sehr elegant gekleidet. Sie erzählt von Leichtigkeit und Einfachheit, von Geschmack und Natürlichkeit. Und sie erinnert sich zum Beispiel an ihre Mutter, die offenbar eine sehr elegante Frau war und die ihr immer gesagt hat, sie müsse sich auf eine bestimmte Haltung besinnen, ja. Denn diese Frau war eben nicht nur eine elegante Erscheinung, sie war auch eine glänzende Tänzerin, die eben ihrer Tochter immer einprägte, sich gerade zu halten, keine Riesenschritte zu machen, denn ohne leichten Gang heißt es da keine Eleganz. Also es geht um die Mutter, aber es geht auch, ja, Überlegungen und Erinnerungen kommen vor. Es geht zum Beispiel um die Schauspielerin Audrey Hepburn. Das ist für sie so der Inbegriff einer eleganten Person, nicht nur auf der Bühne, sondern auch als ältere Frau. Und es geht aber auch um Literatur. Da kommen Gedichte von Goethe und Mörike vor, wo sie sagt, hier geht's um beides, Tiefsinn und Eleganz. Und was ich auch ganz besonders schön finde, dass sie den ungarischen Schriftsteller Imre Kertész erwähnt, der immer so einen wunderbaren Hut hatte, und das sagt sie, das war so das für sie immer das Sinnbild einer eleganten männlichen Erscheinung. Es gibt ja so einen guten Satz von Coco Chanel, die mal gesagt hat, Eleganz besteht nicht darin, ein neues Kleid anzuziehen, und das ist genau sozusagen der Tenor und das Motiv für diesen Essay über die Eleganz.
Das neue Kleid, das wäre vielleicht auch so die Spur, an die viele denken werden bei Eleganz, nämlich an Luxus. Damit hat es aber bei Ilma Rakusa eher weniger zu tun.
Überhaupt oder? Nicht. Sie sagt, Eleganz hat nichts mit Luxus zu tun, auch wenn das oft irrtümlich angenommen wird. Also wenn wir so an den letzten amerikanischen Präsidenten denken, dann wissen wir sofort, was sie meint. Ne? Also Protz ist das Gegenteil von Luxus. Und nochmal einen schönen Satz, den ich gefunden habe von dem wunderbaren Modeschöpfer Giorgio Armani, der hat mal gesagt, Eleganz heißt nicht ins Auge zu fallen, sondern im Gedächtnis zu bleiben. Also kein Protz, nicht irgendwie mehr, sondern eher weniger. Es geht natürlich in dem Band auch darum, ja, es geht auch um Mode, also wie man sich anzieht und was Eleganz ist und was eben keine ist. Aber wie gesagt, das Zentrum ist überhaupt nicht Mode, sondern das Zentrum ist im Grunde zu sagen, denkt darüber nach, wie ihr euch anderen Menschen gegenüber verhaltet. Ja? Also Formbewusstsein, sagt sie auch irgendwann. Formbewusstsein darf nicht, und dann kommt so ein Begriff, der heute ja immer gerne genannt wird, Authentizität. Formbewusstsein darf nicht der Authentizität geopfert werden. Also das, finde ich, ist irgendwie ein ganz kluger Gedanke. Sie sagt, ohne das, ohne dieses ästhetische Verhältnis zur Welt, und das ist im Grunde Eleganz, kann es gar keine Kultur geben und letztlich auch kein harmonisches Zusammenleben der Menschen. Und wenn man darüber nachdenkt, was im Moment so passiert, ja, wenn diese Demonstrationen, die denn keine Demonstrationen sein sollen, sondern Spaziergänge, wie sich Leute da äußern und wie im Netz miteinander umgegangen wird, dann ist das ein wirklich tiefsinniger und wichtiger Text, ein ganz schmaler Band, aber ja, dieser Essay, über den man lange nachdenkt.
Und so wie ich Ilma Rakusa bisher gelesen habe, würde ich jetzt vermuten, dass dieser Essay über die Eleganz jetzt auch noch elegant geschrieben ist.
Genau, kann man so sagen. Mir fiel so ein, es ist nicht nur klug, sondern es ist auch leichtfüßig, wie sie eben so von ihren eigenen Erinnerungen eben als kleines Mädchen, die Erinnerungen an ihre Mutter, wie sie dann zur Literatur kommt, wie sie einen großen Bogen macht und das eben auf. Und das muss man nochmal sagen, das sind knapp 50 Seiten. Ja, also es ist wirklich sehr, sehr komprimierter Text und gar nicht kompliziert zu lesen, sondern man folgt ihr einfach sehr gerne. Und sie sagt an einer Stelle, das finde ich so ein, ja, wie so ein Motto eigentlich, Eleganz kann zum Ideal werden, umso mehr, als es keine einfachen Regeln gibt, wie sie zu erlangen ist. Also eine Spur Geheimnis umwittert bleibt sie immer. Da merkt man, finde ich schon, wie sie schreibt, dass man irgendwie ganz gespannt dann immer so auf den nächsten Satz ist.
Die Gedankenspiele über die Eleganz, das ist der Titel dieses Bandes von Ilma Rakusa. Im Droschel Verlag ist das Buch erschienen. Wie gesagt, schmaler Band mit vielen Gedanken, 48 Seiten, 10 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Manuela Reichert. Der 6. Januar heute, der Dreikönigstag, damit ist die Weihnachtszeit wieder zu Ende und damit auch die Zeit, in der die deutschen Single-Charts von den immer gleichen Winter- und Wohlfühlsongs dominiert sind. Wobei da fiel ein Lied dieses Mal deutlich heraus aus diesem Wellness-Schema, ein Lied von Felix Kummer. Der letzte Song hat er dieses Lied genannt. Felix Kummer ist im Hauptberuf Frontmann der Band Kraftklub aus Chemnitz und Florian Werner hat seinen letzten Song gelesen.
Ich würde dir gerne deine Angst nehmen, alles halb so schlimm. Einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten.
Wird schon wieder, kein Anlass zur Sorge. Alles wird gut. Vermutlich ist dies eine der ältesten Funktionen von Musik überhaupt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer zu trösten, auch wenn die Lage hoffnungslos erscheint oder gar furchteinflößend ist. Schon vor 2022 Jahren und 12 Tagen, als ein gemischter Engelschor am Firmament erschien und den verängstigten Hirten ein Ständchen brachte, war das die zentrale Botschaft. Aber nicht nur in der geistlichen Chormusik, auch im säkularen Pop lebt diese Funktion bis heute fort. Ein bekanntes Beispiel ist der A-cappella-Hit Don't Worry, Be Happy des Sängers Bobby McFerrin.
Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Ein weniger bekanntes, darum aber kaum weniger aufmunterndes Beispiel ist das Lied Keine Angst der Berliner Gruppe Die Türen. Der Sänger Felix Kummer, mit Solokünstlernamen schlicht Kummer, widersetzt sich nun diesem Trend zum psychomusikalischen Empowerment. Der Untertitel seines aktuellen und angeblich letzten Songs lautet zwar Alles wird gut, aber diese Aussage steht lediglich im Irreales.
Ich wäre gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würde dir eigentlich gern sagen, alles wird gut.
Die Gründe für dieses Unvermögen liefert der Refrain gleich hinterher.
Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut.
Der Mensch, das System, die Gesellschaft, das sind denkbar abstrakte Größen, die schon allein aufgrund ihrer Weiträumigkeit Anlass zur Kritik bieten. Wer wollte bestreiten, dass die Welt als solche, um es mit Heinrich von Kleist zu sagen, gebrechlich eingerichtet ist? In der zweiten Strophe wird der Song dann allerdings konkreter, ja, auf schmerzhafte Weise persönlich.
Und wer mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen.
Nein, natürlich alles andere als geil. Trotzdem hat dieser Song, der von Krebs, Tod und Systemversagen handelt und der die Endlichkeit bereits mit einer gewissen apokalyptischen Koketterie im Titel trägt, es bis an die Spitze der deutschen Singlecharts geschafft. Wie ist das möglich?
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut.
Eine Erklärung könnte sein, dass jeder Konjunktiv, wenn man ihn nur oft genug wiederholt, irgendwann in den Indikativ kippt. Anders gesagt, wenn man immer wieder singt, dass man dem anderen gerne seine Angst nehmen würde, dann tut man das früher oder später tatsächlich. Je vehementer man bestreitet, dass man beim besten Willen nicht alles wird gut singen kann, desto öfter singt man genau das.
Alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut. Alles wird gut.
Am Ende doch tröstlich der letzte Song von Felix Kummer. Der amerikanische Hugo Award, das ist ein renommierter Preis für Science-Fiction-Literatur und Fantasy-Romane. Der wurde gerade zum ersten Mal überhaupt an ein Videospiel vergeben. Das deutet schon mal darauf hin, dass auch in Videospielen Geschichten erzählt werden, wie in Romanen eben auch. Was das für Geschichten sind, wie Storytelling in Videospielen funktioniert, darüber spreche ich jetzt mit dem Lesart-Redakteur Christian Raab-Hansel. Neben all seinen anderen Qualifikationen ist das nämlich auch ein ein versierter Videogamespieler. Hallo, willkommen.
Hallo.
Stimmt
zumindest,
doch, oder?
Zumindest ein leidenschaftlicher Versierter nicht. Ich bin unglaublich schlecht.
Okay. Das Spiel, das jetzt ausgezeichnet wurde als erstes Videospiel, wie gesagt, bei diesem Preis, heißt Hades, wurde vom Publikum ausgezeichnet. Was für eine Geschichte erzählt dann Hades?
Hades erzählt von dem Gott der Unterwelt, Hades eben, und von seinem Sohn Zagreus. Der ist für dieses Spiel erfunden worden, den spielen wir. Und dieser Sohn, der will aus der Unterwelt ausbrechen, auf die Suche sich begeben nach seiner Mutter Persephone. Und der Vater Hades, der guckt da so ein bisschen missgelaunt zu. Seine Adoptivmutter Nyx, die Göttin der Nacht, die hilft ihm heimlich. Das Ganze spielt also in der griechischen Antike. Alle Figuren sind Gottheiten oder mythologische Figuren. Wir lernen die nach und nach kennen, auch die Verwandtschaft oben auf dem Olymp. Und das Spielprinzip ist, wir beginnen immer unten in Hades Thronsaal und kämpfen uns dann durch die verschiedenen Tiefen der Unterwelt bis in die Welt der Lebenden nach oben. Der Haken ist jetzt, jedes Mal, wenn wir bei einem der vielen, vielen Kämpfe sterben, geschlagen werden, dann landen wir da, wo eben die Toten landen, wieder bei Hades, ganz unten. Wir fangen jedes Mal ganz von vorne an und jedes Mal ist die Unterwelt ein bisschen anders aufgebaut, jedes Mal treffen wir etwas andere Gegner, jedes Mal andere Figuren, da ist Theseus, Achilles, die Furien und wie sie alle heißen. Mit den allen können wir reden, manche helfen uns und Stück für Stück lernen wir darüber die verwickelte Geschichte zwischen diesen Göttern kennen.
Jetzt dieser ganze Stoff, das ist doch jetzt klassische griechische Mythologie, also aus den ersten Erzählungen, die wir überhaupt zu kennen, also bekannter Stoff für manche jedenfalls. Hat denn dieses Spiel Hades, hat das denn diesen Preis verdient in Ihren Augen?
Ich meine unbedingt, denn zum einen ist das sehr, sehr charmant erzählt, die griechischen Gottheiten wirklich wie so eine große Familie mit Intrigen, besten Freunden und verfeindeten Sippschaftsteilen, das Ganze in so einem augenzwinkernden Tonfall. Und zum zweiten ist die Geschichte so erzählt, dass das Spiel auf uns reagiert. Es kommentiert, was wir tun, wie wir uns schlagen, mit wem wir reden und mit wem nicht. Wenn wir uns dumm anstellen und ständig sterben. Aber auch, wenn wir zum Beispiel neue Fähigkeiten freischalten, eine neue Waffe entdecken. Die olympische Verwandtschaft, die reagiert darauf. In vielen anderen Spielen ist das so, wenn ich sterbe und eine Stelle immer wieder versuchen muss, na, dann sehe ich auch immer wieder dieselbe Videosequenz und höre immer wieder dieselben Dialoge. Genauso wie das ja auch bei einem Buch ist. Ne? Wenn ich irgendwie so abends im Bett mir die Augen zufallen, ich immer wieder denselben Absatz lese, dann steht da immer dasselbe. Wenn ich in Hades zum 10. Mal vor einem besonders schweren Gegner stehe, dann fängt er an, mich zu verspotten. Er macht dann sarkastische Bemerkungen. Na, wie oft willst du es denn noch versuchen? Das ist ein bisschen so, als würde in einem Roman die Figur dann plötzlich sagen, so, du warst doch schon hier, bist du schon wieder eingeschlafen? Und diese Dialoge, die sitzen einfach.
Und woher weiß das Spiel, wo ich gerade bin und was da passt an Text?
Naja, also das Beispiel, wenn ich 10-mal sterbe, das ist natürlich einigermaßen trivial, das kann eine Software mitzählen. Es ist aber kniffliger, weil dadurch, dass ich 10-mal sterbe, jemand anderes aber vielleicht mit 2-mal da schon durchkommt, entwickelt sich die Geschichte ja auch unterschiedlich schnell. Das heißt, die Geschichte darf für mich, muss sie genug Stoff bieten, um mich die ganze Zeit zu unterhalten und andere dürfen aber nichts verpassen. Sie darf also weder langatmig noch zu gehastet sein, egal wie schnell ich spiele. Und dazu ist natürlich viel Technik nötig. Es gibt dann diese Dialogzeilen, die da alle eingesprochen worden sind von Schauspielern. Es gibt dann einen Pool, der zufällig auswählt, wen treffe ich überhaupt, was sagt dann diese Gottheit. Dann gibt es bestimmte Dialoge, die kommen nur, wenn bestimmte Bedingungen zutreffen. Also ich sollte für meine Ungeschicklichkeit natürlich nur dann verspottet werden, wenn ich da wirklich gerade 3-mal in dieses Laberloch gefallen bin und nicht, wenn ich mich gerade besonders gut anstelle. Und dann gibt es noch Dialogzeilen, die nach bestimmten Schlüsselszenen mit einer höheren Priorität da eingespielt werden. Das heißt, da steckt viel Technik dahinter, damit ein sehr organisches Gespräch entsteht. Das ist die technische Seite, dass die Software den richtigen Dialog im richtigen Moment auswählt. Dann gibt es natürlich noch die künstlerische. Eine gute Dialogzeile muss auch gut geschrieben sein. Das kann nicht jeder. Da braucht es gute Autoren dafür. Das können sich zum einen richtig gute, teure Produktionen leisten, weil die eben da richtige Drehbuchteams beschäftigen können. Mein Eindruck ist aber, dass eigentlich gerade die kleineren Firmen das oft gut machen, weil die wissen, die können in Sachen Grafik eh nicht mit den Großen mithalten. Also stecken die richtig viel Herzblut in die Story und in die Dialoge.
Ich muss ja zugeben, dass ich leider überhaupt keine Ahnung von Videospielen habe. Was Sie jetzt gerade so skizziert haben, dass das vor allem über Dialoge erzählt wird, die Geschichte in diesem Spiel. Ist das eigentlich typisch für Videospiele?
Es ist für bestimmte Arten von Videospielen typisch, aber das ist nicht das einzige Mittel, was daran liegt, dass es ja einfach sehr viele unterschiedliche Spielegenres gibt und so wie jetzt auch ein Kriminalroman und Lyrik nicht dieselben Stilmittel verwenden, ist das auch bei Spielen. Also es gibt Spiele, die sind eher wie Kinofilme inszeniert. Es gibt aber auch Kampfspiele, die kommen quasi komplett ohne Story aus. Es gibt Geschichten, die werden über die Umgebung erzählt. Die Bioshock-Spiele zum Beispiel, die haben das perfektioniert. Da begreife ich die Welt und die Story anhand von der Architektur und irgendwelchen Werbeplakaten, die da hängen. Oder ich finde in der Spielumgebung vielleicht Logbücher. Das macht aktuell das Spiel Returnal sehr schön. Da stürze ich als Weltraumpilotin auf einem Planeten ab, bin in einer Zeitschleife gefangen und begreife diese Story anhand von meinen eigenen Logbüchern, die ich finde, die aus einer anderen Schleife stammen. Oder Gun Home hat das schon vor vielen Jahren schön vorgeführt. Da komme ich nach einer langen Reise nach Hause, es ist niemand da und ich muss die vergangenen Ereignisse rekonstruieren anhand von Briefen und Tagebüchern, die da rumliegen. Also das sind so verschiedene Methoden des Storytellings.
Dann gibt es ja auch wieder eine Verwandtschaft. Wir sind ja vorhin von der Nähe zur Romanwelt ausgegangen. Briefromane gibt es ja auch, wo ich herumlese, wie eben in dem Videospiel, was Sie gerade erwähnt haben. Jetzt haben Sie aber gesagt, es gibt eben Videospiele, die ohne Story auskommen und andere, da ist sie offenbar wichtiger. Also eine generelle Regel, wie wichtig Stories und Storytelling für Videospiele sind, kann man offenbar nicht aufstellen.
Nee, es kommt da ganz klar aufs Genre an. Also was weiß ich, ein Mario Kart braucht keine Story oder ein Handyspiel wie Candy Crush auch nicht oder ein kompetitives Multiplayer-Spiel, wo also verschiedene Teams gegeneinander antreten, wie in einem Mannschaftssport, da braucht es keine Story. Mein ganz subjektiver Eindruck ist, dass auch gerade Actionspiele eigentlich oft besser fahren würden, ohne die oft viel zu pompöse Story. Also wenn ich dann zum x-ten Mal der Einzige bin, der angeblich die Welt retten kann, dann ist das einigermaßen lächerlich. Ich persönlich finde eigentlich wichtiger, dass eine Welt glaubwürdig konstruiert ist. Also da kann ich dann ja meine eigene Geschichte drin erleben. Das ist ja der Gag an dem interaktiven Medium, das ich selbst handle. Und wenn die Welt und das Setting stimmig und durchdacht sind und alles um mich herum glaubwürdig agiert, dann erzählt das für mich eigentlich die bessere Geschichte.
Und wenn wir jetzt aber auf Videospiele schauen, die tatsächlich versuchen, eine möglichst vielschichtige Geschichte zu erzählen, wie nah ran kommt das dann an tatsächliche Literatur, also die ja eben gerade dafür steht, dass sie vielschichtige, komplexe, ambivalente Geschichten erzählt? Wie nah sind die Videospiele da dran?
Da gibt es in den letzten Jahren doch einige, also gerade kleinere Produktionen geben sich wirklich viel Mühe mit der Story. Ich pick jetzt aber mal als Beispiel ein ganz großes Blockbuster-Spiel heraus, weil ich finde, das hat sehr schön vorgeführt, wo die Grenzen auch des Geschichtenerzählens in Videospielen liegen. Und zwar The Last of Us Teil 2. Das spielt in einer postapokalyptischen Geschichte in Nordamerika. Also haben so Pilzsporen, haben die Menschen in Zombies verwandelt. Es geht um die letzten Überlebenden. So weit, so konventionell. Das ist so ganz typisch für ein Action-Abenteuer. In Teil 1 früher, da sind wir als der Protagonist Joel, da haben wir ein junges Mädchen, Ellie, sind auf die gestoßen und wollten die in eine rettende Siedlung bringen. Die beiden schlagen sich gemeinsam durch, lernen sich kennen. Joel bringt Ellie das Gitarrenspiel bei, wird für sie so eine Art Vaterfigur. Die Geschichte wird natürlich dann komplizierter. Es greifen immer wieder böse Menschen an. Die müssen wir dann abballern, um Ellie zu beschützen. Das folgt so ganz simplen, ausgelatschten Genre-Regeln. Jetzt ist also Teil 2. Und das hat den Clou, da wird Joel, diese Hauptfigur, gleich zu Beginn ermordet. Jetzt spielen wir Ellie, die mittlerweile eine junge Frau ist. Und die begibt sich auf einen Rachefeldzug. Wir ziehen also als diese junge Frau los. Wir jagen die Mörder von Joel. Das Spiel macht aber den Kniff, es erzählt dann die Geschichte noch ein zweites Mal. Und dieses Mal aus der Perspektive der Antagonistin. Und dann begreifen wir langsam, die ist genauso auf einem scheinbar gerechten Rachefeldzug wie Ellie. Wir selbst haben nämlich als Joel im ersten Teil des Spiels den Vater dieser jungen Frau getötet. Da war er einer von diesen vielen namenlosen, angeblich Bösen, die nach den Genre-Regeln ja eigentlich gar keine Familie haben. Jetzt hat er aber doch eine Familie. Und damit kippt die Geschichte. Das Spiel bricht mit den Konventionen. Das Popcorn-Entertainment wird zu einer Erzählung von Liebe, Verzweiflung, Vergeltung. Die beiden verlieren eigentlich alles. Das ist wirklich gegen Ende immer schwerer zu ertragen, auch weil ich es ja nicht einfach lese wie in einem Roman, sondern ich tue das ja selber. Ich habe wirklich am Schluss, ich habe es nicht mehr spielen wollen und musste es aber fertig spielen. Habe aber die ganze Zeit gedacht, hör bitte auf. Und das Spiel endet mit einer Szene. Ellie sitzt da, kommt nach Hause. Das Haus ist leer, sie hat alles verloren. Alle, die sie geliebt haben, sind entweder tot oder haben sich von ihr abgewandt. Das Einzige, was ihr bleibt, ist diese Gitarre von Joel. Sie nimmt die in die Hand, will spielen, aber sie hat bei ihrem Rachefeldzug zwei Finger verloren, kann die Akkorde nicht mehr greifen. Sie sitzt da, kann nicht spielen, starrt leer, Schwarzblende, Stille und damit endet das Spiel. Das ist für so eine Blockbuster-Produktion wirklich bemerkenswert, zeigt aber auch die Grenzen, was möglich ist.
Aber offenbar ist da sehr viel möglich. Zumindest in diesem Beispiel The Last of Us Teil 2. Wir haben gesprochen über Geschichten erzählen in Videospielen, weil ein Literaturpreis, der Hugo Award für Science Fiction und Fantasy, zum ersten Mal an ein Videospiel vergeben wurde. Vielen Dank an unseren Spieleauskenner und Sachbuchredakteur Christian Raphansel.